Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Tag 5 der Weltmeisterschaften, der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London ist zu Ende und wir haben vielleicht einen handfesten Skandal, über den wir sprechen müssen, über die 400 Meter der Herren. Und das tun wir jetzt mit unserem Leichtathletik-Experten, mit Torben Siemer. Hallo Torben.
Hallo Andreas.
Torben, ich spreche über die 400 Meter. Letzten Endes, Wade van Niekerk, dass der gewonnen hat, das war nicht unbedingt die Überraschung. Das Problem war, dass jemand für einen Skandal gesorgt hat, wurde mit ihm gesorgt, der gar nicht angetreten ist in diesem Finale. Es geht um Isaac Makwala aus Botswana. Eigentlich der große Konkurrent von Wade van Niekerk, aber dem wurde der Start untersagt über die 400 Meter. Er wurde sogar nicht ins Stadion gelassen. Was war passiert?
Ja, das ist noch so die offene Frage, weil irgendwie so ein richtig offizielles Statement seitens der IAAF gibt es noch nicht, soweit ich weiß. Ich habe noch keins gesehen. Und das heißt, laut Guardian, da habe ich jetzt gerade gelesen, dass er aus medizinischen Gründen disqualifiziert wurde durch einen IAAF-Doktor im weitesten Sinne, also einen jemand aus der medizinischen Abteilung des Weltverbandes. Aufgrund der Tatsache, dass wohl in dem Hotel, in dem unter anderem die Mannschaft aus Botswana wohnt, 30 Personen, sowohl Athleten als auch Teammitglieder, über Magen-Darm-Probleme bis hin zum Anzeichen von Norovirus geklagt haben. Mhm. Das war ja eben auch schon gestern bei der deutschen Mannschaft kurz Thema, dass halt jetzt die Hygienevorschriften erhöht wurden. Und da soll es eben jetzt so gewesen sein, dass eben aufgrund dieser Erkrankung und deshalb, weil er gestern wohl vor dem 200 Meter Vorlauf im Stadion sich übergeben haben soll, Isaac Makwala disqualifiziert wurde, eben aus medizinischen Gründen. Was ich, muss ich ehrlich zugeben, so noch nicht erlebt habe.
Ja, er wollte heute sich Zutritt zum Stadion verschaffen, ist aber von zwei Security-Leuten ist er abgehalten worden und ist er rausbegleitet worden. Also er durfte nicht den Innenraum des Stadions betreten. Und die IAAF hat gesagt, nein, wir wollen diese Krankheit nicht verbreiten. Und deswegen ist er aus medizinischen Gründen hiervon ausgeschlossen. Er selber schreibt dann auf seiner Facebook-Seite, ich bin nicht ein einziges Mal vom Doktor getestet worden wegen dieser Krankheit. Ich bin gesund, ich bin wieder fit und ich hätte laufen können und ich hätte laufen wollen. Da ist im Moment ein Geschmäckle dabei, wenn man so drauf guckt, wie wir jetzt gerade ein paar Minuten nach dem Ende des Rennens.
Ja, vor allem ist eben noch ganz viel unklar. Also eine von beiden Seiten kann da irgendwie nicht stimmen. Entweder wurde er getestet und disqualifiziert aufgrund einer Untersuchung oder eben dieses Vorfalls da in den Katakomben, dass er sich da übergeben hat vor dem 200-Meter-Vorlauf. Oder eben er sagt die Wahrheit, dass er nicht getestet wurde und dann ist das Ganze komplett mysteriös. Und in die Richtung äußert sich ja auch Michael Johnson, der Ex-Weltrekordler, der sagt, was sind das für Regeln, was sind da die Kriterien, war also selber wohl auch überrascht von dieser Regelung und diesem jetzt harten Durchgreifen gegen Makwala von Seiten des Weltverbandes. Und er sagt, ja, wenn, je nachdem, was sich da jetzt ergibt, könnte da ein quasi unsichtbarer Elefant im Raum stehen, nämlich dass Wade van Niekerk so ein bisschen der Nachfolger von Usain Bolt werden könnte und eben ein IAAF-Liebling ist. Und wenn da wirklich was dran ist, dass sich das irgendwie so, dass es da einen Zusammenhang gibt und der nachgewiesen werden kann, was aktuell reine Spekulation ist, die Michael Johnson da übt. Aber das wäre dann sehr, sehr problematisch.
Also Michael Johnson wittert in der Tat eine Verschwörung im Moment.
Ich weiß nicht, ob er sie wittert. Im Guardian-Artikel wurde er zumindest damit zitiert, dass das eben eine Möglichkeit sei. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, wie er das gesagt hat, da dem Guardian gegenüber. Kann auch natürlich auch sein, dass er da nur eine mögliche Verschwörung nennen wollte, weil sie sich ja irgendwo aufploppen wird. Von daher, er hat sie auf jeden Fall geäußert. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er sie selber für wahrscheinlich hält. Das will ich ihm nicht unterstellen.
Wir werden es in den nächsten Tagen beobachten, dieses Thema. Morgen ist dann auch eine Pressekonferenz dann angekündigt und vielleicht wissen wir dann schon mehr. Auf jeden Fall werdet ihr hier auf meinsportradio.de natürlich dann über die Neuigkeiten informiert. Aber lass uns doch mal über das Sportliche sprechen, weil Wade van Niekerk, der große Favorit über diese 400 Meter, der, wie du sagst, auch so ein ganz kleines bisschen als Nachfolger von Usain Bolt aufgebaut werden soll, hat sehr klar diese 400 Meter gewonnen. In 43,98 konnte sich am Ende sogar leisten, auszutrudeln vor Stephen Gardiner und Abdelahi Harun aus Katar, der einen Wahnsinns-Schlussspurt dann noch hingelegt hat. Das war ein ja sehr sicheres Rennen dann von Wout van Niekerk.
Ja, absolut. Ist da von vorne weg quasi aus dem Startblock raus, nach vorne gelaufen, mit schnellen ersten 200. Und war dann eben ja zu Beginn der zweiten Kurve schon klar vorne und hat dann auch entsprechend locker das Rennen nach Hause gelaufen. Also hat er dann doch gezeigt, dass die 43.03 aus dem Vorjahr zwar nicht ganz drin sind bei den doch etwas kühleren Bedingungen heute mit nur 15 Grad, aber dass er eben doch an einem normalen Tag da ganz klar dem Rest der Welt davonläuft über die Stadionrunde.
Ja, er fühlt sich eigentlich nicht so richtig wohl auf den 400 Metern, ist aber im Moment konkurrenzlos. Aber für Van Niekerk soll es auf die kürzeren Strecken in Zukunft gehen, oder?
Ja, so die Aussage habe ich auch gehört von Eurosport, dass seine Trainerin eben sagt, mittelfristig auf die 200 oder 100 Meter zu gehen, aber eben jetzt über die 400 Meter, wenn du Weltrekordler bist, dann scheinst du das vieles richtig zu machen und auch das Talent mitzubringen. Von daher, ich kenne es eigentlich eher andersrum, dass Leute über die 100 und 200 kommen und dann Tempohärte ausbauen Richtung 400 Meter. So rum habe ich es noch nicht erlebt, aber er ist der erste und bisher einzige Mensch, soweit ich weiß, der die 400 Meter unter 44, die 200 Meter unter 20 und die 100 Meter unter 10 Sekunden gelaufen ist. Von daher, also das Sprinttalent hat er auf jeden Fall.
Ja, Wout van Niekerk, die Leichtathletik sucht nach neuen Helden in der Leichtathletik, und nachdem Usain Bolt jetzt zurücktreten wird nach dieser Weltmeisterschaft, traust du Wout van Niekerk zu, das neue Gesicht der Leichtathletik zu werden?
Vom Stellenwert her, den er hat, quasi was die sportliche Leistung angeht, auf jeden Fall. Also dieser Weltrekord von Michael Johnson, die 43.18, galten ja doch so als einer der ewigen Rekorde. Die hat er jetzt letztes Jahr relativ deutlich unterboten in Rio. Und gerade mit diesen Zubringerleistungen, die es aktuell noch sind, über 100 oder 200 Meter, auf jeden Fall jemand, der vielleicht sogar über alle drei Strecken mal angreifen kann bei einer großen Meisterschaft, wenn der Zeitplan passend gestaltet wird. Aber er ist eben von der Persönlichkeit her ein ganz anderer Typ, deutlich zurückhaltender, mit wesentlich weniger Show, mehr auf den Sport bedacht. Also ich weiß nicht, ob er diese Ausstrahlung und Außenwirkung einnehmen kann, und ich glaube, das kann eigentlich niemand, weil Usain Bolt war da doch auf wie außerhalb der Bahn und des Stadions einzigartig.
Ja, also Wout van Niekerk gewinnt die 400 Meter flach. Wir haben uns das Thema rausgenommen, weil es diese Differenzen rund um Isaac Magwala gab. Es gab allerdings noch ein paar weitere Entscheidungen, und vielleicht der faszinierendste Wettkampf des heutigen Abends, das war der Stabhochsprung der Männer. Sam Kendricks gewinnt am Ende mit 5,95 Meter vor Piotr Liszek aus Polen 5,89 und Renaud Lavigny auch 5,89, aber mit mehr Fehlversuchen. Lavigny und Weltmeisterschaften, das passt nicht so richtig zusammen. Allerdings ist er auf Sam Kendricks heute getroffen, der einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen hat.
Ja, absolut. Kendricks war der klare Favorit bei der Weltjahresbeste, ist dieses Jahr erstmal 6 Meter gesprungen und hat heute ja völlig verdient den 10. Sieg im 10. Wettkampf des Jahres gefeiert. Also viel mehr geht nicht. Absolut verdientes Gold, und auch mit der Höhe von 5,95 Meter, das ist absolute Weltklasse.
Ja, Lavigny hat sich den letzten Sprung über 5,89 Meter aufgespart, als er den zweiten über 5,82 Meter dann gerissen hatte, und im dritten übersprang er diese 5,89 Meter und konnte sich dann noch auf die Bronzemedaille retten. Bei 5,95 Meter war er zweimal ganz, ganz nah dran und hat die beiden gerissen. Wer einen unglaublich starken Eindruck hinterlassen hat, das war auch Piotr Liszek, der insgesamt über den Wettkampf verteilt dann sehr wenig Fehlversuche hatte und sehr verdient dann auch die Silbermedaille gewonnen hat.
Ja, absolut. 5,89 im ersten gesprungen, und das ist dann eben der kleine, aber feine Unterschied, eben diese hohen Höhen dann doch im ersten Versuch zu nehmen. Das hat Lavigny bei 5,89 nicht geschafft, und das war am Ende eben das, was ihn auf Platz 3 und damit wieder ja doch noch einen Schritt weiter weg vom Gold schiebt. Und Piotr Liszek eben mit einem sauberen Sprung über 5,89, vorher ein bisschen bei 5,65 da jetzt im dritten Versuch drüber, dann die 75 im ersten und dann eben den zweiten Versuch nach dem ersten gerissenen über 82 dann geschoben auf die 5,89, da blitzsauber rüber und richtig gepokert auf jeden Fall.
Ja, Lavigny und die Weltmeisterschaft, das ist eine unerfüllte Liebe bislang. Seit Berlin hat er die Weltmeisterschaft nicht gewonnen. Gibt es nochmal ein versöhnliches Ende für Lavigny? Oder ist mit Sam Kendricks jetzt in den nächsten Jahren ein zu starker Konkurrent da? Ich meine, es ist nicht unbedingt immer die Klasse über das ganze Jahr. Es ist ja auch viel Tagesform beim Stabhochsprung.
Ja, da muss alles passen an diesem einen Tag. Also wenn man jetzt mal guckt, es war ja auch niemand jetzt, der ihm ja zweimal quasi das Gold weggeschnappt hat. 2009 war es die Wunder, 2011 Pavel Wojciechowski, 2013 Raphael Holzdeppel und vor zwei Jahren eben Sean Barr. Die letzten drei davon sind immer noch, soweit ich weiß, alle drei unter 30 deutlich. War aber sowieso noch einer der jüngsten im Feld, auch heute. Also von daher, die Konkurrenz wird nicht kleiner aktuell, Lavigny wird nicht jünger. Und ja, also 2019 sind nochmal zwei Jahre hin. Ja, die Chancen werden zumindest nicht größer, dass dieser unerfüllte Traum noch zum Gold wird sozusagen.
Ja, Shaughnessy Barber heute mit 5,65 unter seinen Möglichkeiten geblieben auf Platz 8. Das Wunderkind, das schwedische Wunderkind Armand Duplantis auf Platz 9 mit 5,50 Meter. Der hat sich auch ein bisschen mehr ausgerechnet heute, oder?
Ja, doch, war da ziemlich enttäuscht. Hatte die 5,50 im ersten Versuch überquert und dann dreimal bei 5,65 gescheitert. Aber 17 Jahre alt, die ersten Meisterschaften gleich ins Finale eingezogen. Das ist schon sehr ordentlich. Und auch wenn man mit 95 angereist ist, da sind noch ein paar Jahre hoffentlich, die er vor sich hat, in denen er dieses Niveau dann doch nochmal auch bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen beweisen kann.
Ja. Raphael Holzdeppe war im Finale angekommen, hat dann aber einen Salto Nullo hingelegt, über 5,50, dreimal gerissen. War das das Spiegelbild der Saison von Raphael Holzdeppe?
Ja, irgendwie wohl schon, doch. Eine solide Qualifikation und dann heute irgendwie nichts zusammenbekommen. Er sagte selber im Interview, was kurz vor Eurosport eingespielt wurde, dass er einfach nur frustriert ist und jetzt erstmal aufs Hotelzimmer geht und sich dann irgendwann das Video anguckt, was falsch gelaufen ist. Also so richtig einen Ansatz hatte er auch nicht. Ja, ist extrem schade, aber nach Gold vor 4 Jahren und Silber vor 2 Jahren, ja, dann passiert es leider mal, dass jetzt das zweite Jahr nacheinander, wie auch schon in Rio, durchwachsen ist. Aber auch da, er ist noch keine 30 Jahre alt. Also ich habe da doch das Vertrauen, dass er bis Berlin 2018 da wieder konstanter wird und dann da wieder vorne mit reinspringen kann.
Mhm. Die dritte Entscheidung, die es heute gab, beziehungsweise die erste Entscheidung, die heute am Abend losgegangen war, das war der Speerwurf der Damen. Und da haben wir natürlich eine alte Bekannte wieder auf dem obersten Treppchen gehabt. Barbora Spotakova mit 66,76 gewinnt sie vor Ling Weili aus China und Huyo Liu auch aus China 65,26 beziehungsweise 66,25. Platz 1 scheint im Moment wie fest gemeißelt für Spotakova zu sein. Das ist schon eine extrem gute Serie, die sie an den Tag legt.
Ja, der zweite WM-Titel. Zweimal Weltmeisterin, zweimal Olympiasiegerin. Wobei, ich habe mich gewundert, das war der zweite WM-Titel jetzt 2017, der erste war 2007.
Ja.
Also doch schon eine Weile her. Also doch immer mal wieder auch geschlagen worden bei Weltmeisterschaften. Aber ja, über die Jahre hinweg immer vorne mit dabei und jetzt heute souverän eine starke Serie hingelegt. Und eben vor allem ganz wichtig, der weiteste Wurf des Tages. Und wirklich eine der, oder vielleicht die größte Speerwerferin ihrer Zeit, gerade was so die Dauer angeht, die sie konstant in der Weltspitze mitmischt.
Ja, waren die Medaillen für die beiden Chinesinnen überraschend?
Ja, nicht unbedingt, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, welche von beiden es war, die vor 2 Jahren in Peking auch schon am Gold geschnuppert hatte, bis da Katharina Molitor das weggeschnappt hat. Also quasi die zweite Medaille in Serie jetzt für sie. Und von daher, ja, China in vielen Disziplinen jetzt vorne mit dabei in diesem Jahr. Da entwickelt sich langsam was. Also die Milliarde Menschen, die da wohnt, findet langsam in die Leichtathletik. Und ja, ist eine über viele Disziplinen deckende Entwicklung, die sich auch bemerkbar macht, dass da in China deutlich investiert wurde, auch in die Leichtathletik.
Ja. Katharina Molitor, du hast sie gerade schon angesprochen, ist auf Platz 7 am Ende eingelaufen mit 63,75 Meter. Wie bewertest du ihren Wettbewerb?
Absolut solide. Von der Leistung her natürlich, mit Blick auf die Quali, wo sie 65,37 geworfen hatte, hätte man sich so einen Wurf nochmal gewünscht, der hätte dann vielleicht für Bronze reichen können. Aber mit 63,75 nach einem doch über weite Strecken sehr gemischten Jahr, was die eigene Leistung und die Konstanz angeht. Mit 63, 75 eine gute Weite. Platz 7 vielleicht ein, zwei zu niedrig für den eigenen Anspruch, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten und mit einem ordentlichen Wettkampf doch.
Ja. Also Katharina Molitor auf Platz 7. Wir haben noch zwei weitere Entscheidungen gehabt am heutigen Abend. Das waren zwei Männerentscheidungen. Einmal über die 3000 Meter Hindernis und einmal über die 800 Meter. Die 3000 Meter Hindernis wurden von Conseslus Kiproto gewonnen in 8:14:12 vor Sufyan El-Bakali und Evan Jagger aus den USA. Da hat der Favorit gewonnen, oder?
Ja, doch. Der Olympiasieger, jetzt auch Weltmeister. Ich hatte Evan Jagger ein bisschen stärker erwartet, doch war er als Weltjahresmeister angereist, aber konnte dann auf der Zielgeraden nicht mehr ganz mitgehen, das Tempo von Kiproto. Und der hat letztlich verdient gewonnen und scheint jetzt so ein bisschen der Nachfolger von Ezekiel Campbell zu werden, dessen Serie heute gerissen ist. Völlig absurd, wenn man sich das überlegt, bei den letzten 7 Weltmeisterschaften, die letzten 4 hat er gewonnen, von 2009 bis 2015, von 2003 bis 2007, 3-mal Silber geholt, also 7 Weltmeisterschaften in Serie auf dem Podium beendet und da geht jetzt doch eine Ära zu Ende.
Ja, ich habe heute ein bisschen gewitzelt. 1983 bei der ersten Weltmeisterschaft in Helsinki ist damals der deutsche Patriz Ilk Weltmeister geworden und dann habe ich die Zeit nochmal nachgeguckt von ihm damals. 8:15:09 war die Weltmeisterzeit vor 34 Jahren. Damit wäre er heute Dritter geworden. Ist so ein ganz kleines bisschen dann auch das Zeichen, dass das Tempo dann heute eher etwas schleppend war.
Ja, doch, gerade der erste Kilometer war ja doch recht verhalten. Dann wurde es danach schneller, als sich Jagger nach vorne setzte, dem es dann auch ein bisschen zu langsam wurde. Von daher, ja, eigentlich durchaus ein klassisches Meisterschaftsrennen, wo dann eben doch erstmal geguckt wird, wer geht irgendwann nach vorne. Das war heute Jagger, der sich damit dann ein bisschen seiner Chance beraubt zu haben scheint. Aber hinterher ist man immer schlauer. Von daher, wenn es geklappt hätte, würden wir ihn jetzt feiern. Und die Zeit ist da, glaube ich, für alle, vor allem für die drei, die auf dem Treppchen stehen, am Ende eher zweitrangig.
Ja. Die 800 Meter, die endeten dann noch mit einer Überraschung. Pierre-Ambroise Boss aus Frankreich gewinnt das Rennen und gewinnt die Weltmeisterschaft vor Adam Kszott aus Polen und Kip Yegon Bett aus Kenia. Pierre-Ambroise Boss in einem Rennen, wo wirklich mit Haken und Ösen zugelangt worden ist heute. Es wurde sehr, sehr viel rumgeschubst, gerempelt. Ist der Sieger am Ende oder war es gar nicht so die Überraschung?
Ja, er war letztes Jahr Olympia-Vierter, also hat er sich schon mal in der Weltspitze gezeigt, hat auch schon starke Zeiten angeboten in den letzten beiden Jahren. Und heute, ich war erstaunt, wie souverän es letztlich war. Er ist bei 550 Meter auf Gegengeraden ungefähr nach vorne gegangen und hat sich dann diesen Platz auch nicht mehr nehmen lassen. Also da souverän, quasi mit einem langen Schlussspurt das Rennen gewonnen und letztlich auch recht deutlich gewonnen.
Ja. Also Ambroise Boss hat dieses Rennen gewonnen. Kyle Langford aus Großbritannien ist nur Vierter geworden. Hätte er eine Medaille geholt, hätte es im Fish and Chips Laden seiner Eltern morgen die Pommes umsonst gegeben. Ganz Großbritannien trauert um die Bronzemedaille, die um 400stel nur verpasst worden ist vom Kyle Langford. Kip Yegon Bett aus Kenia ist auf Platz 3 eingelaufen. Das waren die Entscheidungen für heute. Wir haben noch so ein ganz paar Vorkämpfe gehabt, beziehungsweise Qualifikationen. Beim Kugelstoßen in der Damen hat Liao Gong aus China mit 18:97 die beste Weite geworfen. Nicht qualifiziert ist Sarah Gambetta. Die ist mit 17:71 so ein ganz kleines bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben und hat am Ende die Weite oder beziehungsweise die geforderte Weite nur um wenige Zentimeter verpasst. Für Sarah Gambetta eine Enttäuschung?
Nee, würde ich nicht sagen. Also das ist ungefähr ihr Niveau dieses Jahr, also die Richtung 18 Meter, um 9 Zentimeter das Finale zu verpassen, ist natürlich bitter, weil das ist eine minimale Bewegung, die irgendwie besser läuft, runder läuft, schneller läuft, dann hat man die Weite. Aber auch sie ist noch jung, ist jetzt gerade 24, wenn ich mich nicht täusche, und hat also noch ein paar Jahre Zeit, jetzt diese Erfahrung mitzunehmen und sich dann weiter zu steigern, damit sie dann in 2 Jahren oder auch schon nächstes Jahr dann in Berlin bei der EM das Finale erreicht.
Ja, 2018, die Europameisterschaft in Berlin wird sicherlich dann auch für viele DLV-Sportler dann ein großes Ziel sein. Liao Gong mit 18:97, Michelle Carter 18:92, Anita Martin aus Ungarn 18:76, das waren die stärksten dann hier im Vorkampf beziehungsweise in der Qualifikation. Dann hatten wir noch 400 Meter Hürden-Halbfinale bei den Damen. Susanna Heinova hat das erste Rennen gewonnen, Rishnana Tracy aus Jamaika das zweite Rennen und Delilah Muhammad das dritte Rennen. Wer sind für dich die Favoriten bei den 400 Meter Hürden der Damen?
Ja, vor der WM hätte ich gesagt, die drei Amerikanerinnen, die da bei den Trials ein Wahnsinnsrennen abgeliefert haben, alle drei unter 53 Sekunden von ihrer Saisonbestzeit her. Aber davon ist eben nur eine wirklich durchgekommen mit Delilah Muhammad, die eben das dritte Halbfinale gewann. Und von daher, ja, ist, glaube ich, ein recht offenes Rennen. Hat sich eigentlich niemand in den Vordergrund gedrängt bisher in den Vorläufen und Halbfinals. Von daher würde ich da sagen, könnte mit ein bisschen Glück da sogar für die Schweiz was drin sein, mit Lea Sprunger, die doch einen souveränen Eindruck machte. Also da würde ich sagen, kommt es ganz drauf die Tagesform an, wer da zum Finale am besten drauf ist. Da ist viel möglich. Also da würde ich mindestens 5 Athletinnen, 6 Athletinnen dem Sieg zutrauen, wenn sie ein vollständiges Rennen zusammenbringen.
Mhm. Am Ende des Tages beziehungsweise unserer Zusammenfassung hier wollen wir auch nochmal eine gute Nachricht aus DLV-Sicht vermelden. Rebecca Hase, über 200 Meter im 7. Vorlauf unterwegs, profitierte so ein ganz kleines bisschen davon, dass Tori Bowie aus den USA nicht antrat zu diesem Rennen, gewann aber ihren Vorlauf mit 22,99 ganz, ganz klar vor Rosangela Santos mit 23,34 und steht jetzt im Halbfinale. Das war ein richtig gutes Rennen, oder?
Ja, von vorne bis hinten souverän, war da Ausgang der Kurve nach 80, 90 Metern schon deutlich vorne und hat das dann auch bis ins Ziel gehalten. Also da war ich positiv überrascht, dass nach den doch etwas schwierigen Nachrichten die anderen beiden, Lisa Meyer und Laura Möller, mussten leider absagen, aus Verletzungs- und Krankheitsgründen, dass eben zumindest die dritte Starterin jetzt da doch topfit im Startblock gesessen zu haben scheint.
Hat sie eine Finalchance?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dafür müsste sie doch nochmal Richtung 22,60 laufen, was ich ihr sicherlich zutrauen würde. Aber da gibt es doch einige Kandidatinnen, die in diese Region laufen können, unter anderem die Schweizerin Mujinga Kambunji, die auch souveränes Halbfinale gelaufen ist. Also da ist, das Finale ist drin, aber es wird, glaube ich, ein enges Rennen, so von Platz 7 bis 11, wo ich sie jetzt so sehen würde, idealerweise. Von daher muss da doch viel zusammenkommen dann im Halbfinale.
Ja, wir werden es sehen in den nächsten Tagen, dann am 10.8. übermorgen ist also dann das Halbfinalrennen bei den 200 Meter der Damen. Das war Torben Siemer mit seiner Zusammenfassung zu Tag 5 der Leichtathletik-WM. Isaac Magwala ist die große Geschichte und wird uns, das steht zu befürchten, die nächsten Tage auch nicht loslassen. Danke, Torben.
Danke, Andreas.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.